Für mich gibt es keine Stärken und Schwächen. Für mich gibt es nur Qualitäten, die wir entweder gewinnend oder verlierend leben. Ich sehe alles als eine Ressource. Auch limitierende, sabotierende, schwierige, hinderliche Muster können in eine Ressource verwandelt werden.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Kann uns etwas gelingen, das wir für undenkbar gehalten haben? Und wenn ja, wie? Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger. Ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche heute mit der Wiener Unternehmerin und Beraterin Ida Marie Stögerer über unkonventionelle Wege, um ungenutztes Potenzial voll auszuschöpfen und darüber, wie wir sabotierende Muster umkehren und für uns nützen können. Ich freue mich unglaublich auf die nächste Stunde, aber zunächst einmal sage ich wie immer Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor ich mich voll und ganz meinem heutigen Gast widme, möchte ich noch eine Erfahrung mit Ihnen teilen. Ich war ja Ende Juni auf einem Achtsamkeitsretreat in Griechenland und unser Lehrer, der Wiener Arzt und Meditationslehrer Professor Peter Riedl, hat uns dort eine sehr wichtige und hilfreiche Frage mitgegeben, die ich mir seither fast täglich in Erinnerung rufe. Er hat gesagt, Ziel seines Kurses ist es, bewusst leben zu lernen. Und wir sollten uns fragen, was muss ich heute ändern, um morgen nicht den Fehler von gestern zu machen? Ja, und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Gast. Ganz herzlich willkommen, Ida Marie Stögerer. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und sich die Zeit genommen haben, mit uns heute über den sogenannten Gelingensraum zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich frage Sie jetzt gleich ganz direkt, was ist das überhaupt, der Gelingensraum?
Das ist eine von mir geschöpfte Wortkreation und man könnte auch Möglichkeitsraum dazu sagen. Ich habe mir irgendwann überlegt, wirklich dieses Wort auch zu kreieren, weil ich auch glaube, dass Gelingen braucht so ein Möbelstücke, damit es gelingt. Ja? Also ich muss den Raum einrichten, damit ich das Gelingen mehr in mein Leben ziehen kann. Mhm. Und so ist dieser Raum entstanden. Also man könnte sagen, eine Area, wo man sich ganz bewusst entscheidet, dass wir wieder dieses Bewusste entscheiden, welche Gedanken wähle ich, welches Mindset habe ich, welches Selbstbild habe ich, um mehr Gelingen in mein Leben zu ziehen. Und wir sind alle auf der Suche nach mehr Gelingen. Mhm. Manchmal heißt es bei uns auch Erfolg.
Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, genau, ob das das Gleiche ist wie Erfolg, das Gelingen.
Also im Deutschen würde ich jetzt sagen, aber das ist meine Interpretation, so wie ich jetzt viel gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, auch mit sehr vielen Erfolgsmenschen, dass wir im Deutschen so eine tolle Unterscheidung machen können. Der Erfolg ist bei uns im Deutschen eher so konnotiert, dass es sehr stark mit Macht und Status und Geld zu tun hat, also mit vielen materiellen Werten. Besitztum. Mhm. Und Gelingen hat mehr mit diesem, im Englischen würde man dazu sagen, Accomplishment, also etwas wirklich ins Gelingen bringen, erreichen. Und das kommt sehr stark aus der positiven Psychologie, dass wir dass uns mehr glückt, damit wir mehr Glück und auch Erfüllung im Leben haben. Mhm. Und das finde ich eben schön. Im Deutschen machen wir da einen Unterschied zwischen Erfolg und Gelingen. Im Englischen würde man sagen Success. Und das bildet beides ab.
Mhm. Ich habe sehr schmunzeln müssen. Sie haben auf LinkedIn gesagt, Gelingen ist der Orgasmus mit dem Leben. Was genau meinen Sie damit?
Ich habe die letzten Jahre mich intensiv auch mit der Forschung auseinandergesetzt. Ich habe schon, es ist immer mein Lieblingsthema gewesen, die letzten 20 Jahre schon. Und die Forschung, die neue Forschung sagt, also drei Wissenschaftsrichtungen, die Hirnforschung, also die Neurobiologie, die Zell- und Mikrobiologie und die Psychologie, drei Wissenschaftsrichtungen sagen, wenn wir erfüllter und glücklicher leben wollen und wir sind alle auf der Suche danach, braucht es dieses Gelingen. Und Gelingen ist etwas, wo man sich was ganz bewusst vornimmt, aus dieser Komfortzone und aus dem Abwarten oder vielleicht auch mal Jammern raussteigt, sich was sucht, das kann auch klein sein, das für einem selber wirklich Sinn macht und dass einem das gelingt.
Und wieso jetzt der Vergleich mit dem Orgasmus? Das habe ich noch nicht ganz herausgehört.
Weil in der Zellbiologie ist es so, dass, da müsste ich ein bisschen weiter ausholen, aber es ist so im Hirn und in der Zelle, wir haben 50 Billiarden, glaube ich, sind es 50 Billiarden Zellen. Die Zellen fangen zum Springen an, und zwar deshalb, weil das Hirn Botenstoffe ausschüttet. Serotonin, Oxytocin, Dopamin. Und das fließt quasi oder strömt in jede Zelle. Und die Zelle, die vorher vielleicht so gemacht hat, das sind jetzt die Hörerin nicht, aber also die alles hängen hat lassen, fängt dann halt zum Springen an. Und das heißt, es ist eine Art Aufschrei, ein Aufbegehren. Und deswegen habe ich dann das Wort Orgasmus gewählt, weil es sehr vergleichbar ist mit dem, dass man sich sehr beflügelt fühlt, dass man, dass einem wirklich zum Positivschreien und zumute ist und zum Springen.
Aber es hält nicht an.
Der Orgasmus in dem Fall nicht. Aber dieses Gelingen hat eben diese sehr positive Wirkung, wenn man sich da jetzt intensiver auseinandersetzt damit, dass es eine sehr langfristige Wirkung hat. Mhm. Das heißt, in der Forschung geht man davon aus, dass es den Selbstwert sehr stärkt. Das heißt, ich wäre widerstandsfähiger, resilienter. Ich kann mit Rückschlägen besser umgehen. Wir sind alle da auf der Suche danach, weil ja vieles auch nicht so aufgeht, wie wir uns das wünschen. Das heißt, wir können damit besser umgehen, wir leben länger, wir sind gesünder. Die Sterblichkeitsrate sinkt um 31%, wenn uns Dinge gelingen und wenn wir eigentlich danach trachten, dass sie uns gelingen. Und ich sage nochmal dazu, wir müssen nicht die Welt retten. Das können auch Dinge sein, die für uns Sinn machen, die vielleicht in unserem Kontext liegen, in unserer Familie, in unserem Beruf. Aber wichtig ist dieses Rausgehen aus der Komfortzone.
Das schauen wir uns gleich im Detail an, weil wir ja alle von Ihnen jetzt lernen wollen, wie uns was gelingt. Ich stelle Sie vielleicht noch ganz kurz ein bisschen genauer vor. Sie sind ja seit 20 Jahren eine erfolgreiche Unternehmerin, Beraterin, sind Speakerin und Coach. Ursprünglich haben Sie Sozialwissenschaft sowie Theaterwissenschaft in Wien studiert. Sie waren Universitätsdozentin, dann in diversen Top-Management-Positionen und haben eben nun vor wenigen Wochen ihr erstes Buch veröffentlicht, Der Schatz der Frauen, damit dir gelingt, was du für undenkbar gehalten hast. Ich hatte das Buch auf meinem Nachttisch liegen und habe es nicht auf einmal verschlungen, sondern immer wieder darin vor dem Einschlafen darin gelesen. Und ich fand es wahnsinnig ermutigend, auch hilfreich. Und was mich ganz besonders angesprochen hat, die Aussicht, dass viel mehr veränderbar ist, was wir eben bislang auch für gar nicht möglich gehalten haben. Und das ist das Entscheidende, zwar ohne Aussicht auf noch mehr Anstrengung. Weil ich glaube, das ist etwas, was gerade wir Frauen schon richtig satt haben. Aber ich frage Sie jetzt zwei Fragen. Erstens einmal, was überhaupt ist dieser Schatz der Frauen und für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Außer für mich.
Ich habe es eigentlich für eine sehr breite Zielgruppe geschrieben. Ich sage jetzt vielleicht ein paar Zielgruppenaspekte. Also natürlich vordergründig für Frauen, aber auch unterschiedlichen Alters, weil ich sehe das bei jungen Frauen, also Frauen im mittleren Alter oder auch ältere Frauen habe ich als Kundinnen. Überall sehe ich dort so hinderliche, limitierende Muster. Das sind Gedankenmuster oder emotionale Muster. Und ich wollte dem auf die Spur gehen und wollte einfach jetzt nicht abwarten und denen sagen, ihr müsst halt 30 Jahre euch damit rumquälen, bis ihr dann durch seid, sondern ich wollte eigentlich allen relativ schnell so eine kompakte Anleitung geben, wie sie mit diesen hinderlichen Mustern besser umgehen können. Wir Frauen sind deshalb so, ich will nicht sagen gefangen, aber immer wieder limitiert durch das, weil wir einen sehr, sehr hohen Reflexionsanspruch an uns selber haben. Ja, und der Reflexionsanspruch wäre grundsätzlich was unglaublich Positives, aber der geht mit sehr viel Selbstkritik einher. Und zusätzlich kommt noch dieses Muster der Matrix, ich habe das im Buch sehr ausführlich geschrieben, der Perfektionismus dazu. Wir wollen überall in jeder Disziplin des Lebens, im Job, als Mutter, als Ehefrau, als Geliebte, als Familienmitglied, in der Kommune, überall quasi haben wir diese perfektionistischen Bilder, wie etwas oder wie wir sein sollten. Und das ist dann all along sehr limitierend. Wir wandern sehr müde oft, ich erlebe das ganz oft, sehr müde durch den Tag, weil wir sehr in diesen perfektionistischen Bildern verhaftet sind.
Und das haben Frauen weit mehr als Männer.
Ja.
Also das Buch ist auch wirklich für Frauen geschrieben und die Männer sind mitgemeint, oder?
Ich hatte bei der ersten Buchpräsentation waren 30% Männer. Ich war selber überrascht, aber es ist natürlich auch für Männer geschrieben, die sehr viel erstens einmal sich denken, Female Empowerment geht nicht nur die Frauen was an, sondern das geht mich als Mann auch was an. Mhm. Und da gibt es sehr viele Männer, die mittlerweile auch ihre Frauen darin unterstützen. Das finde ich einfach großartig. Mhm. Es sind noch immer zu wenig.
Ich muss auch dazu sagen, das ist auch bei uns im Verlag so. Also wir sind ja quasi in der Woman World. Bei uns gibt's auch Männer, die tatsächlich schon so weit sind, die das fördern, die auch die Qualitäten in Frauen sehen, die das fördern und das sehr an einem Strang ziehen, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Ja. Und ich habe es auch für männliche Führungskräfte geschrieben, weil ich da ganz oft sehe, überhaupt in den letzten Jahrzehnten sehe ich ganz oft, dass die sich auch schwer tun, weil die sehen das Potenzial in den Frauen, sehen ihre wahren Wesen, da sind wir schon wieder beim Schatz, das Potenzial und das wahre Wesen, das authentische Wesen wäre dieser Schatz. Mhm. Und die Frauen oftmals, wenn die gefragt werden, magst nicht dieses Projekt übernehmen und magst nicht in die Führungsrolle gehen, sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das antun soll, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen kann. Die Männer sehen aber das in den Frauen. Die Frauen selber stehen sich manchmal so ein bisschen im Weg, weil sie sehr selbstkritisch sind.
Mhm. Und da sind wir wieder bei diesen sabotierenden Mustern, auf die ich noch ganz deutlich und ausführlich zu sprechen komme. Insgesamt haben Sie, glaube ich, 9 davon unterschieden. Was ich aber auch sehr spannend fand in Ihrem Buch, Sie sagen eben, dass Sie in den letzten 25 Jahren als Beraterin immer dann geholt worden sind, wenn etwas besonders schwierig war oder unlösbar schien. Und Ihr recht unkonventioneller Ansatz ist es eben, diese erfolgssabotierenden Muster aufzuspüren und eben diese quasi sogar in Helferlines umzuwandeln.
Ja.
Und Sie sagen selbst, das klingt irgendwie verrückt. Jetzt frage ich Sie, warum funktioniert das trotzdem? Und lassen Sie mich noch kurz etwas fragen. Diese sabotierenden Muster, ist es das, es hat ja jede Eigenschaft so quasi eine Kehrseite. Ja? Wenn ich sage, ich bin zu perfektionistisch, dann ist ja das Gute daran, dass ich eben sehr genau bin. Aber ich glaube, das haben Sie mit den Mustern nicht gemeint, oder?
Ich habe beides gemeint, weil es ist schon so, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass wir haben die Welt sehr in dieses Schwarz-Weiß eingeteilt, in Stärken und Schwächen und so weiter. Und wir tun uns damit keinen wirklichen Gefallen, weil damit das Ganze, also Sie können das Buch so lesen, wie wir es heute besprechen, Sie können es aber auch sehr gesellschaftskritisch lesen. Es fängt eigentlich im Bildungssystem schon an, wie wir mit Kindern oder Jugendlichen umgehen. Wir streichen bei den Aufsätzen in Rot an, was nicht stimmt. Mhm. Und die Mädchen kommen dann nach Hause, weinen, ja, so und so viel Fehler. Statt dass wir hinschreiben würden, was hat denn alles gepasst, wird eigentlich nur auf dem Negativen herumgehackt. Und das ist die Programmierung, die wir dann haben. Und ich finde das sehr schlecht, weil im Grunde genommen wäre alles eine Qualität. Das ist mein Blick auf die Welt. Alles wäre eine Qualität und die Qualität können, so wie Sie es jetzt vorher gesagt haben oder angedeutet haben, jede Qualität, die ich erlebe, die mich bei mir selber erlebe oder auch im Außen, kann gewinnend oder verlierend gelebt werden. Mhm. Und mit diesem Blick würden wir uns wesentlich leichter tun, weil das Problem an sich, das wir vor uns haben als Problem oder in uns vielleicht manchmal auch, ist ja nicht das Problem, sondern wie wir damit umgehen, ist das Problem.
Mhm.
Und wenn wir das mal verstanden haben, dann geht's so Klick.
Das ist auch das, was Sie meinen, oder? Wir suchen oft an einer falschen Stelle nach Lösungen. Genau. Ich möchte aber trotzdem da vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, weil Sie gesagt haben, in der Schule schon lernen wir das, da wird der Rotstift angesetzt, nach Fehlern gesucht. Ich erlebe es tatsächlich manchmal auch schon stark umgekehrt, dass Kinder in den Himmel gehoben werden und alles toll und super ist und eigentlich nicht mehr auf die vermeintlichen Schwächen oder Fehler, klingt jetzt brutal, aber ich meine, wir haben ja alle auch unsere Schattenseiten in uns, dass es vielleicht sogar oft schon zu wenig beachtet wird und man, glaube ich, damit auch niemandem einen Gefallen tut.
Ja, also alles, was zu extrem ist, ist natürlich dann schwierig. Es gibt sicher die Schulen auch.
Nein, gar nicht nur so sehr die Schulen, sondern auch die Eltern. Also die
Eltern.
Die einfach nur das Tolle in den Kindern sehen. Mhm. Ja. Und wenn der irgendwie ein Stricherl macht, ist er schon der nächste Van Gogh. Ja. Also ich kenne schon diese Sicht auch auf, ich glaube, es hat so eine tatsächliche Trendwende genommen. Ich glaube, unsere Generation ist wahrscheinlich noch so aufgewachsen, wie Sie das sagen. Ja. Da ist mehr auf die Fehler geschaut worden. Wenn ich mir jetzt anschaue, so viele Eltern, die versuchen gerade das wieder gut zu machen und kippen dann eigentlich ins Gegenteil.
Ja, das könnte man so auch betrachten, natürlich. Ich glaube, das wäre mein Zugang. Ein differenzierter Zugang ist immer einer, der dann viele Seiten beleuchten kann und sich aber dann schon das raussucht, was kann denn jetzt gewinnend gelebt werden. Mhm. Also es ist jetzt dann darauf rumzureiten, oder ich habe heute mal gelesen, toxische Positivität, das finde ich alles auch ein bisschen überzogen, dass dieser ein optimistischer oder gewinnender oder positiver Zugang dann immer gleich ins toxische Eck.
Ja, man traut sich schon gar nicht mehr positiv sein.
Ja, genau. Und es ist natürlich alles, wenn Medien sehr negative Nachrichten übertreiben, wenn wir das Gefühl haben, alles ist nur mehr furchtbar oder jetzt ist das nächste Chaos. Ich habe gestern wieder im Fernsehen gehört, das nächste Chaos in Frankreich. Ich meine, das wird alles so dahergeredet. Mhm. Man achtet einfach zu wenig auf diese ständigen Etiketten, die wir rauftun. Aber wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen.
Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, ja. Aber wir wollten das Thema eben positiv, negativ quasi vielleicht nochmal beleuchten. Aber ich versuche es wieder hereinzuholen. Ja. Sie haben ja ganz viele, ich glaube tausende Kundinnen beraten, Frauen wie Männer. Ja. Und sagen da auch, sabotierende Muster eben zu erkennen, das Sagen, was Sache ist, das können Sie sehr gut, das sehen Sie sehr schnell. Jetzt frage ich Sie vielleicht so, wie lange brauchen Sie im Schnitt, um bei jemandem ein hinderliches Muster zu erkennen, aufzuspüren? Und wie lang dauert dann die Transformation, also bis ich aus diesem hinderlichen, sabotierenden Muster etwas Gewinnbringendes machen kann?
Da gebe ich jetzt gerne auch wieder eine eher differenziertere Antwort, weil es nicht mit einer konkreten Aussage jetzt beantwortet ist. Es ist so, man kann sich das so vorstellen, warum etwas nicht funktioniert in einem Unternehmen oder wenn ich einen persönlichen Traum habe, den ich verwirklichen möchte. Das hat natürlich Millionen Gründe, warum etwas nicht funktioniert oder gelingt. Würde ich jetzt vielleicht auch sagen, mehrere Millionen Gründe, warum es nicht funktioniert. Aber ich bin eben draufgekommen, und das ist ein bisschen so ein positiver Effekt auch des Älterwerdens oder des lange im Geschäftseins, dass es so kollektive Muster gibt, die unserem Gelingen im Weg stehen. Und das können Sie jetzt wieder sich so vorstellen, also stellen Sie sich einen Möglichkeits- oder Gelingensraum vor und der hat eine Tür oder da kann man reingehen, aber das ist halt zugebrettert. Da ist ein Brett Problemfokus und da ist ein Brett, das heißt, wir schauen immer zuerst einmal auf die Dinge, die nicht funktionieren. Das heißt, es gibt sehr viele Muster, die uns diesen Eingang in den Gelingensraum versperren. Und weil das eben so zugemauert ist oder so zu barrikadiert ist, sehen wir dahinter gar nicht den Möglichkeitsraum. Und mein Aspekt wäre eben der, diese, und das sind kollektive Muster und es sind wenige kollektive Muster. Das heißt, ich gehe dann in die Begegnung mit den Menschen, entweder jetzt mit einer Einzelperson oder mit einer Organisation, gehe ins Gespräch und dann höre ich ihre Gedankenmuster oder ihre Überzeugungen, da höre ich einfach gut zu. Und dann kann ich das relativ gut zuordnen, was denn mehr ist. Und mir geht es nie darum, an 700 Schrauben dann zu drehen, sondern es ist gar nicht, weil alles ein System ist. Brauche ich immer nur ein, zwei Schrauben, an denen ich drehe. Und wenn man daran aber wirklich bewusst dreht, ändert sich das gesamte System ganz gut.
Und da sind wir jetzt schon genau bei den Saboteuren, ne? bei diesen kollektiven Mustern. Was zum Beispiel wäre, ich bin nicht gut genug, oder? Das ist, glaube ich, ein großes Muster.
Ich denke, das ist so ein grundmenschliches Muster, nicht gut genug zu sein, sich nicht voll genug, ganz genug zu fühlen. Das ist aber, würde ich jetzt mal sagen, das ist wirklich auf jedes Geschlecht anwendbar und vor allem, glaube ich, auch überhaupt auf die Menschheit anwendbar. Also die Angst vor unzureichend zu sein oder die Angst vor Ohnmacht, nicht powerful genug zu sein, die ist in uns verborgen. Wir Wir können dem aber nie so auf den Grund gehen, weil das immer überlagert ist mit ganz vielen anderen Gefühlen oder auch Glaubenssätzen, Überzeugungen.
Weil wir es auch selbst nicht wahrhaben wollen oder uns das nicht bewusst ist.
Ja, ich glaube, wir suchen da ganz oft an der falschen Stelle. Wir stopfen dann noch mehr Wissen rein. Ja, bei uns Frauen ist das ein ganz beliebtes Muster. Nicht, dass ich etwas gegen noch mehr Wissen habe. Aber so quasi, wir haben ein Problem und wir stopfen noch mehr Wissen rein. Statt dass wir einfach da sitzen und überlegen, welchen Gedanken denke ich denn am Tag 150 Mal?
Unbewusst nämlich. Aber ich kann Sie das sehr, sehr gut verstehen und ich glaube, jetzt weiß ich auch genau, was Sie meinen, weil Sie haben das ja auch im Buch so ein bisschen ausgeführt. Das ist auch das, was Sie sagen. Wir suchen an der falschen Stelle nach gangbaren Lösungen und dann machen wir noch einen Yogakurs und die Buchweizendiät und eine Ausbildung nach der anderen. Das heißt, wir suchen eigentlich ständig im Außen nach Lösungen. Ja. Wir optimieren, was das Zeug hält. Sie haben das eh wunderbar auf den Punkt gebracht. Und eigentlich liegt aber diese Stimmigkeit, nach der wir uns sehnen, in unserem Inneren.
Und das würde ich so beschreiben, dass es die Stimmigkeit mit dem authentischen Selbst oder Ich ist. Und diese Stimmigkeit haben wir von Geburt an, nur durch Erziehung, durch das Umfeld, in dem wir uns bewegen, so mit 9 oder 10 Jahren, fangen wir die Buben wie die Mädchen, muss ich dazu sagen, fangen wir so an zu sein, wie die Welt uns haben will. Davor waren wir sehr in diesem authentischen Potenzial, in diesem authentischen Ich. Da war eigentlich alles da. Und dann fangen wir uns zu verbiegen an, so wie uns die anderen haben wollen.
Das finde ich so spannend. Aber warum ist es gerade so mit 9, 10 Jahren?
Gibt's Sie können jetzt Grund den Übergang, dafür? Das ist unterschiedlich, weil die Kinder, Sie wissen das, Sie haben selber Kinder, glaube ich.
Ich habe eine Tochter, die ist aber jetzt schon 17. Also.
Ja, da ist ein Prozess von 8 bis 10 Jahren. Ich, vielleicht, dass wir es nicht festnageln auf genau 9 oder 10,
konkret,
sondern
das
ist so eine Übergangsphase. Manche Kinder sind ein bisschen früher dran, aber es ist dieses Erwartungen im Außen zu erfüllen und sich einfach weniger Probleme einzuheimsen und so weiter. Und man versucht sich dann so ein bisschen zu verbiegen. Und das ist, weil wir dann noch so klein sind, ist es eine sehr unbewusste Aktion. Also kein Kind würde das jetzt wahrscheinlich so verbalisieren können. Aber das ist dann eben diese Programmierung.
Aber meine Frage war, warum glauben Sie, ist das gerade in diesem Alter hängt? Das ist so ein bisschen die Ende der Volksschulzeit.
Ja, genau, das ist so. Die Wissenschaft ist da drauf gekommen. Also ich würde jetzt ein paar Thesen haben, warum das so ist, weil wir bis dorthin sich einfach dieser Spieltrieb und dieses Neugierigsein und die Welt mit offenen Augen sehen und zugehen sehr stark noch ausgeprägt ist und durch einen immerwährenden Schulbesuch, der dann immer heißt, du musst das machen, du musst das machen und die Eltern wirken dann auch ein. Diese Freiheitsgrade werden halt dann eingeschränkt. Jetzt ist natürlich nicht die Lösung zu sagen, geht's überhaupt nicht mehr in die Schule und entfaltet sich euch halt ein Leben lang. Aber das Schulsystem, und da sind wir jetzt wieder beim kritischen Punkt, da will ich jetzt nicht tiefer gehen, das wäre eine eigene Aufnahme. Das Schulsystem steht eigentlich eh kurz vor Reformierung. Also alle arbeiten schon, sehr, sehr viele Leute, sehr viele Wissenschaftler, sehr viele Leute arbeiten schon in die Richtung, da genauer und gezielter hinzuschauen.
Und das haben Mädchen und Burschen gleichermaßen, sagen Sie. Ja. Und Sie haben dann, glaube ich, auch in Ihrem wunderbaren Buch einmal geschrieben, es gehört zu den spannendsten Phasen im Leben, sich dieses Selbst, was da verloren geht, wieder zurückzuerobern. Und Sie haben da auch eine Wunderübung, wie das gelingen kann. Wissen Sie, worauf ich jetzt anspiele?
Die Wunderübung mit der Vivian Westwood, meinen Sie?
Ja, die fand ich so schön.
Ja, also ich habe jetzt im Buch war es die Vivian Westwood, aber das kann man sich so vorstellen, liebe Hörerin, wenn du vielleicht auch Lust hast, die Wunderübung zu machen, sich zu überlegen, was ist denn für mich jemand, wer ist denn für mich jemand, eine Frau, bekannt oder unbekannt, die mich richtig fasziniert, die mich anzieht, die mich, wo ich aufschaue, wo ich eigentlich sage, so wäre ich auch gern. Und das könnte so was Neudeutsch Role Model mäßiges sein. Es könnte eine Ikone sein. Dort, wo ich mir denke, diese Frau finde ich einfach großartig. Ich mache das auf Frauen. Die Männer können das genauso machen, es auf Frauen. Und das ist so, wenn ich dann mit einer Kundin arbeite und das mache, das dauert keine 3 Sekunden und jede Frau hat so jemanden. Manchmal ist es auch ein Familienmitglied, da kann ich dann weniger damit anfangen, weil ich diese Frau dann nicht kenne. Aber manchmal sind es auch prominente Persönlichkeiten, da kann ich dann schon mehr mitreden. Und dann schauen wir uns immer an, naja, was hat denn diese Frau für Qualitäten, Wesenszüge, Eigenschaften, die sie sehen? Was macht die aus? Was macht die so besonders? Was ist das, was dich so anzieht an dem? Und dann wird das halt aufgelegt, so eine Art Puzzlestück, ja? Wie so ein großes Puzzle. Und dann schauen wir da drauf und, ja, so wäre ich auch gern. Na, eigentlich bist du so. Das ist dein Potenzial. Du wirst nicht darauf reagieren. Das ist dieses Potenzial, das du hast. Aus dem könntest du schöpfen. Und dann sind, ja, stimmt, weil da hätte ich das auch und das auch. Aber es ist eben das so, dass noch nicht alle Qualitäten dann gelebt werden. Mhm. Sie wären aber da. Mhm. Und deshalb ist es so wundervoll.
Und bei Ihnen ist das eben Vivian Westwood.
Genau.
Und ich habe da so schmunzeln müssen, wie ich das im Buch gelesen habe. Eine der besten Freundinnen meiner Tochter. Ich meine, die sind jetzt 17, ja. Okay. Deren Role Model ist ebenfalls Vivian Westwood.
Das ist ja großartig.
Und das ist großartig, wenn 17-jährige Mädchen diese Punk-Ikone feiern. Die hat dann auch ihre vorwissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben.
Schön.
Und das finde ich toll, weil man würde das in der Generation nicht vermuten. Dass, ich dachte halt, ja, die bewundern jetzt alle Taylor Swift. Ja,
ja kann auch, auch sein.
Kann ja auch sein, ja. Mhm. Aber ja, so viel zur Wunderübung. Fand ich sehr spannend. Ich möchte aber zurück zu den hinderlichen Mustern. Was halten Sie von der Idee, so ist die Zeit erlaubt, oh, die schreitet leider unerbittlich voran, wenn wir uns diese Saboteure etwas genauer gemeinsam anschauen. Die ersten drei, die nennen Sie fehlendes Zutrauen, Außenorientierung und die Manko-Brille, fassen Sie ja in einer Gruppe zusammen. Und alle drei sägen so irgendwie an unserem Fundament. Jetzt frage ich Sie, wie machen sich diese Saboteure bemerkbar? Was verhindern sie? Und wie können wir die für uns nutzen?
Okay, also nehmen wir jetzt das fehlende Zutrauen mal.
Mhm.
Das ist für mich relativ weit verbreitet. Das hat sich in den jüngeren Generationen jetzt schon ein bisschen verändert. Also da ist schon das Zutrauen höher. Im Grunde ist es aber so, man kann sich das so vorstellen, wir haben jahrzehntelang eine Art Potenzialdiagnostik gemacht. Ich finde die auch wunderbar, um drauf zu kommen, wer wir sind. Ich gebe das jetzt als ein Beispiel. Also da wird ein Assessment Center gemacht oder eine Potenzialdiagnostik und dann wird herausgefunden, na, so bin ich.
Mhm.
Und das war jetzt wirklich jahrzehntelang. Das hat eigentlich die letzten Jahrzehnte so geprägt. Und das hat aber einen gewissen Fallstrick. Bei vielen Frauen, die im Business sind, sage ich jetzt mal, ja, hat es den Fallstrick, dass wir dann so ein festgefrorenes Selbstbild haben. So bin ich heute.
Mhm.
Ja? Und immer, wenn eine neue Aufgabe kommt, wenn ein neues Angebot kommt, wenn jemand einem sagt, ja, magst du nicht diese Führungsrolle übernehmen? Oder ich innen drinnen schon die ganze Zeit unglücklich bin mit meiner Arbeit und ich will mich die ganze Zeit selbstständig machen, aber ich mache es nicht, weil ich es mir nicht zutraue, hat das immer was mit dem Abgleich dieses Selbstbildes zu tun. Das heißt, ich gleiche das, wo ich glaube, was das Neue ist, mit dem ab, was mein Selbstbild ist.
Das
mein
ist
starres, fixes
spannend.
Selbstbild.
Ja.
So. Und dann passiert Folgendes, dass wir uns, ich sage jetzt wieder ein Beispiel, auf einen Job nicht bewerben. Da sind 10 Qualifikationen aufgeführt. Wir haben die erste, die zweite, die dritte, die vierte. Die fünfte haben wir auch, die sechste und die siebte und die achte, die neunte auch. Bei der zehnten haben wir vielleicht nicht 5 Jahre Erfahrung, aber wir haben 3,5 Jahre Erfahrung im Führen. Und dann passiert Folgendes bei den Frauen, wir bewerben uns nicht.
Weil wir es uns nicht zutrauen.
Und das würde einem Mann, ganz ehrlich, ich habe noch keinen Mann gekriegt, wo das so wäre, der würde sich natürlich darauf bewerben.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob mein Zutrauen das Beste ist, ja, aber da würde ich mich bewerben, also so streng wie
ich habe es jetzt übertrieben.
Natürlich, ja, I get the idea, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber generell dieses fehlende Zutrauen, ist das etwas, wenn ich das nicht habe, dass ich das dann lernen kann oder beziehungsweise, wie Sie eben sagen, wie kann ich das dann für mich nutzen und sogar zu einem Helferlein machen?
Ja, indem ich einfach auf das schaue, was ich mir denn zutraue. Das heißt, ich wende den Blick, mein Mindset, erstens einmal, die große Transformation passiert über das Selbstbild, dass mir mal bewusst wird, dass mein Selbstbild starr ist.
Kann einem das selbstbewusst werden oder braucht man da Coaching dazu?
Es ist natürlich immer super, wenn man jemanden hat, der einem das spiegelt.
Mhm.
Dort, wo man sich zu sehr hineinverkrustet hat in sein eigenes Selbstbild. Und das ist immer jede Form von persönlicher Weiterentwicklung, Mindset-Entwicklung, Arbeit an bewussten Gedanken, verändert den Blick auf die Welt. Mhm. Und wenn sich unser Blick auf die Welt verändert, verändern sich unsere Handlungen in der Welt. Und wenn sich unsere Handlungen in der Welt verändern, verändert sie die Welt. Das heißt, wir haben einen Riesen, wir hätten einen Riesen Power, wir hätten eine Riesenpower, wir wären echt groß, wir wären ganz große Kreatorinnen mhm. sein, wenn uns das bewusst wäre.
Mhm. Entschuldigen Sie, dass ich da so drauf herumhake, aber wenn ich jetzt fehlendes Zutrauen habe, ja. was ja, wie Sie sagen, fast, oder ich traue mir fast sagen, irgendwo hat das wahrscheinlich jede Frau ein bisschen mhm. in sich, ja. Wie kann ich das tatsächlich in kurzer Zeit so quasi umkehren und dann mit anderem Blick durch die Welt gehen? Oder
es gibt eine einzige, wirklich sehr kraftvolle Frage dazu. Die Frage lautet, worauf kann ich mich bei mir hundertprozentig verlassen? Und sich das ganz bewusst zu stellen, wurscht, wenn es regnet, schneit und wenn da draußen alles den Bach runtergeht, worauf, was sind die felsenfesten Fundamente, auf die ich mich wirklich verlassen kann bei mir.
Und eine Fähigkeit meinen Sie da, oder?
Das sind Qualitäten, das sind Wesenszüge, das sind Charaktereigenschaften, Wesenselemente. Also es ist eine große Bandbreite. Es kann auch Wissen sein, es können auch Fähigkeiten sein, es können Talente sein. Also möglichst eine große Bandbreite aufzumachen. Und ich sage Ihnen eines, ich bin jetzt 25 Jahre im Geschäft. Es gibt keine Frau, die mir bis jetzt begegnet bin, wo ich da nicht viele Dutzende Qualitäten herausarbeiten hätte können. Das Thema ist aber, dass uns das nicht so bewusst verfügbar ist, wenn ich dieses Zutrauen, das wäre eben das Aufbauen des Zutrauens, des Vertrauens, ja, das ist ja da, dort schaue ich aber nie hin. Ich schaue immer auf das hin, was mir dann bis dorthin noch fehlt. Das heißt, und ich habe immer, was habe ich für ein Bild? Ich habe immer das perfektionistische Bild. Das ist ja eine Konstruktion. Das ist ja nicht die Wahrheit. Wenn es überhaupt eine gibt. Es ist eine von mir konstruierte Wahrheit, ja. Wie ein perfektes, zum Beispiel nehmen wir Führungskraft, wie eine perfekte Führungskraft sich zu verhalten hat, eine weibliche, ja. Es ist eine Konstruktion von mir. Es sagt ja niemand, wie das sein soll. Und dort beziehe ich mich immer hin. Und natürlich, wenn ich an, erstens ist die Frage, wie arbeite ich an meinem Selbstbild, dass das eben durchlässiger wird, dass das beweglicher wird. Das wäre das eine. Und das andere ist, sich wirklich hardcore die Frage zu stellen, worauf ich mich hundertprozentig bei mir verlassen kann. Und dann haben wir schon 80% damit.
Genau, damit haben Sie dann auch diese Manko-Brille auch schon angesprochen, dass wir eben immer das sehen, was uns noch fehlt. Und ein bisschen auch die Außenorientierung, ja. Also dass wir eben zu sehr da... Ja. Aber das ist ja gerade für Frauen, finde ich, so unheimlich schwierig, weil... Unsere Wahrnehmung ist ja auch deshalb so aufs Außen gerichtet, weil wir auch vom Außen permanent kommentiert werden, oder? Also das ist ja, kann bestärkend sein oder niederschmetternd, aber als Frau wirst du eigentlich permanent irgendwie bewertet.
Ja, und ich sage wieder, das ist ja nicht das Problem dieser Bewertung oder des Kommentierens der anderen, weil das haben, glaube ich, sehr viele Menschen, das haben die Männer auch. Es ist die Frage, was es mit uns macht, wie viel Macht wir dem geben, dass andere Urteile, andere Bewertungen, Bewertungsmuster so viel Macht ausüben bei uns. Und das ist immer ein Zeichen von, wie gut stehe ich selber da, welchen Selbstwert habe ich selber. Ja, und das meint nicht, mich über die anderen zu stellen, weil das ist auch eine sehr gute, wie soll ich sagen, das müsste auch breiter diskutiert werden, was denn Selbstwert ist. Weil Selbstwert heißt für mich nicht, sich überheblich über andere zu stellen, was bei uns in unserem Kulturkreis ganz oft so ausgelegt wird, so quasi ich bin ja der Größere und ich weiß alles, sondern es ist ein, ich fühle mich wertvoll. Mhm. Dieses Gefühl ist das. Mhm. Egal, ob ich was im Außen Erfolgreiches mache, ob mir irgendwas Tolles gelungen ist. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich wertvoll, ohne dass ich jetzt viele Erwartungen im Außen erfüllen muss oder da besonders performen muss oder ganz viel Anerkennung kriege.
Ich muss da kurz einhaken, weil ich finde, das sagt sich so leicht. Ich meine, Sie sind es jetzt auch gewohnt, natürlich als Speakerin. Ich glaube, Sie haben jetzt gerade eine ganz tolle Keynote gehalten, für die Sie ganz viel Applaus und Anerkennung bekommen haben. Sie sind eine erfolgreiche Unternehmerin. Ich meine, schaffen wir das tatsächlich, uns nicht vom Außen irgendwie beeinflussen zu lassen? Weil für mich ist der Gelingensraum oder sagen wir so, ist Erfolg schon auch irgendwie dann da, wenn ich die Anerkennung vom Außen bekomme. Also ich kann nochmal sagen, ich bin mit dem, was ich da geschrieben habe, super zufrieden. Ja, es taugt mir wirklich, ich stehe da voll dahinter. Aber wenn dann niemand sagt, ich finde das gut oder das interessiert mich oder das ist spannend, dann ist es ja auch nicht gelungen, oder?
Ich finde die Fragen, die Sie stellen, finde ich großartig, weil das nochmal mich jetzt auch auffordert, ein bisschen differenzierter drauf zu schauen. Es ist nicht, dass es mir wurscht ist. Es ist auch nicht, dass es nicht relevant ist. Aber das Maß an Relevanz, dem ich dem zumesse, ist zu hoch. Das heißt, die Balance müsste da sein, so heißt auch Ihr Magazin, es müsste die Balance da sein zwischen dem, was das Außen darstellt, was es sich erwartet, was sich wünscht, was es braucht und so weiter. Also wir sind ja ganz oft in diesem Erfüllungsmodus, in dem Dienenmodus. Und wenn das kippt und wir das innere Licht nicht aufgedreht haben, das, wo wir wissen, was ist unser authentisches Ich, dass ich mich wertvoll fühle, so wie ich bin, ja, wenn das nicht in Balance ist, dann ist es allalong eine Anleitung zum Unglücklichsein.
Jetzt verstehe ich Sie hundertprozentig und ich kriege da fast Gänsehaut, weil das ist ja auch das, was mir so imponiert an Menschen, die dann oft so jahrelang an etwas dranbleiben können, weil sie zutiefst von dem überzeugt sind. Ja, da kommt nicht gleich der große Erfolg, aber sie geben nicht auf. Und dann irgendwann ist es dann auch meistens so, dass die Anerkennung im Außen kommt für das, oder?
Ja. Das Plädoyer, das ich da hier sage, ist, dass ich nicht abhängig bin von dem. Und dass ich es mir sehr wohl anschaue. Ich war lang in einer Führungsrolle, ich bin sehr in diesem Coaching-Kontext und im Beratungskontext. Und glauben Sie mir, ich habe auch sehr viel mit Männern zu tun und sehr mit sehr hochrangigen Männern, die sehr kritisch mir gegenüber auch sind. Ich hatte nicht immer so leichte Jahre. Aber das Allerwichtigste ist, wirklich dieses eigene Rückgrat zu entwickeln, dass man sich sehr selber treu bleibt, weil das gibt einem die Kraft und die Energie. Und da kommt auch viel Bewertung und Kritik. Und dann kann man sich auch aussuchen, was nehme ich denn? Wo leuchten bei mir die Lampen auf? Weil die Kritik nehme ich und dann möchte ich mich weiterentwickeln und an dem Thema arbeiten. Und das geht mal am sogenannten A
vorbei. Ja? Da darf ich Sie fragen, was so Ihr Talent, Ihre Fähigkeit wäre, auf die Sie sich immer verlassen können?
Aufzustehen, Krönchen richten und weitergehen.
Also eigentlich Resilienz.
Ja, ja, absolut. Mhm. Von meiner Mutter gelernt.
Ich möchte mir noch ein bisschen andere Saboteure anschauen. Sie ordnen das ja auch so schön in Gruppen in Ihrem Buch. Saboteure 4 bis 6 nennen Sie Perfektionismus, das Gedankenkarussell und den Problemfokus. Und da höre ich so ein bisschen raus, da geht es eben um Progression statt um Perfektion. Und ein bisschen hängt das an der Frage, was hindert uns oft am Weiterkommen und wie können wir jetzt diesen Saboteur, diesen Perfektionismus für unsere Weiterentwicklung nutzen? Weil, also ich als Laie würde jetzt mal sagen, okay, Perfektionismus ist nicht schlecht, weil das heißt, ich streng mich an. Und das ist ja grundsätzlich, ist Disziplin, dieses Dranbleiben, dieses vielleicht auch perfekt sein wollen, in unserer Leistungsgesellschaft nichts Schlechtes.
Es ist nie nur die eine Seite. Perfektionismus kann gewinnend und verlierend gelebt werden. Und wir reden jetzt hier von dem verlierend gelebten Perfektionismus. Und der kommt mir halt so entgegen. Und ich muss auch sagen, wenn Sie mich heute fragen würden, warum habe ich dieses Buch geschrieben, was war der ultimativste Impuls, war es, dass ich die 70. oder 100. Frau bei mir im Coachingraum sitzen hatte, die eine großartige Idee hatte, die sie verwirklichen wollte oder ein Unternehmen gründen oder was auch immer tun wollte in ihrem Unternehmen. Und ich sage, na eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da schon alles kann. Ich glaube, das ist nicht besonders genug. Das ist nicht toll genug, das ist nicht perfekt genug, das ist alles. Gibt schon 100 Mal. Mhm. Und ganz ehrlich, mir ist da zum Heulen zumute. Mir ist da zum Heulen zumute. Weil das ist wirklich was sehr Weibliches. Mhm. Und ganz viele Sachen, die wir eigentlich in der Welt besser machen könnten, das fängt beim Leadership an, das fängt bei den aktionistischen Sachen an, die Welt ein Stück besser zu machen. Vielleicht auch nur im Kleinen, weil im Großen wird es für eine Einzelperson eh schwierig. Aber dass diese Handschrift, die wir da reinbringen könnten, die fehlt der Welt. und nämlich überall. Sie fehlt ihr das Feld der Welt in den Kommunen, in den großen Städten, in den Organisationen. Wir haben einfach noch immer so eine Schieflage, welche Handschriften momentan dominierend sind. Und das finde ich extrem schade.
Weil uns dann da der Perfektionismus am Tun auch hindert,
das
oder?
Das hindert viele Frauen, die Dinge anzugehen. Und weil sie es eben so perfekt machen wollen. Und ich war auf so vielen Female Empowerment-Veranstaltungen in meinem Leben, wirklich Hunderte. Und das ist sicher das, was am schwersten wiegt, weil viele Frauen dann einfach nicht ins Tun kommen. Sie reden, sie erzählen, sie können sich super vernetzen. Das ist ja alles großartig. Sie haben irrsinnig viel Wissen. Frauen sind mittlerweile auch, wir stellen auch mehr Universitätsabsolventinnen im Female-Segment. Ja. Das heißt, aber wir können dadurch, dass wir diese vielen uns selber limitierenden Muster haben, gehen wir nicht in Aktion, wir gehen nicht ins Weiterentwickeln, wir gehen es nicht ins Mitgestalten, oder wir machen es sehr langsam oder schieben es vor uns her. Und das wäre, ich glaube, die Welt wäre bereit für ein bisschen mehr Female Empowerment.
Ja, jetzt haben wir diesem Saboteur sehr genau ins Auge geschaut, diesen Perfektionismus, der uns da hindert am Tun, am Erfolg. Aber wie kann der denn gewinnbringend sein?
Indem ich mir den Perfektionismus als Idealismus umdeute. Und das geht, indem ich einfach den Gedanken dahin setze, dass ich sage, das ist für mich, so wie Sie es vorher auch gesagt haben, das ist ein gewinnend gelebter Perfektionismus, indem ich mir überlege, was ist denn meine idealtypische Konstruktion davon? Das ist eben, das wäre das Perfekte. Und dass es eben eine motivatorische Komponente kriegt. Also dass es mich motiviert, dass es mich hinzieht, dass ich eine Idee habe, eine Vision habe, die mir ein Purpose oder ein Antrieb, und wo es nicht darum geht, das zu erreichen oder dass es mich abhält, sondern dass es mich motiviert, dass ich eine Energie kriege,
Aber wie kann ich das switchen oder wie kann ich das drehen? Wenn ich jetzt zu Perfektionismus neige, tue ich mir das schwer, oder?
Indem mir bewusst wird, dass ich das über mein Mindset tun kann. Ich kann das über meine Gedanken machen. Und die Gedanken sind immer zuerst erforderlich, um das dann in ein Gefühlsmuster zu kriegen. Das heißt, wenn ich meinen Gedanken jetzt hernehme und mir überlege, was ist denn dieses Idealtypische oder was ist das Perfektionistische? Und was wäre denn meine Motivation, warum ich dorthin will? Dass ich es eher als Motivation lese. Und dass ich dann diese Energie aus der Motivation heraus kreiere. Und dass es gar nicht die Idee ist, das zu erfüllen.
Okay. Klack.
Aha.
Das ist auch das, ich glaube, Sie sagen das auch im Buch so schön, da kommt dann die Achtsamkeit ins Spiel. Dieses, ich suche mal jetzt aus, was ich denke.
Ja.
Genau. Ich möchte auf das nochmal zu sprechen kommen. Ich habe das ja ursprünglich falsch, glaube ich, aufgefasst. Ich dachte, in diesem Saboteur-Perfektionismus, der mich daran hindert, jetzt was zu tun, ja, dass ich jetzt sage, ich gründe ein Unternehmen zum Beispiel, steckt an sich schon etwas Positives.
Ja.
Nein, das tut's ja nicht. Ich muss ja umdenken.
Nein, jede Qualität kann gewinnend oder verlierend gelebt werden. Das heißt, der Perfektionismus ist nicht per se negativ. Dort, wo er verlierend gelebt wird, wo er mich dann abhält, was zu tun, kann ich eben mit meinem Denken, das wäre schon die Intervention, das ins Gewinnend übertragen.
Ich dachte sozusagen, ich habe automatisch den Gewinn dabei. Also auch ohne, aber Sie sagen jetzt, ich muss ja bewusst eigentlich mir überlegen, was ich denke, weg vom Perfektionismus. Hallo, also ich brauche eigentlich sowas wie ein Alarmzeichen. Hallo, jetzt bist du wieder perfektionistisch. Mhm. Klack. Denk doch daran, was dich antreibt, das zu tun, um ins Tun zu kommen. Das ist aber, finde ich, was anderes, wie zu sagen, die Kehrseite des Perfektionismus ist an sich schon eine förderliche Eigenschaft. Das sind, finde ich, zwei Paar Schuhe.
Es ist, jetzt sehr allgemein gesprochen, kann man sich jedes sabotierende Muster so vorstellen, wenn es verlierend gelebt wird, das gilt für jedes, also alle der Neuen, wenn es verlierend gelebt wird, ist es wie eine Art Angriff und mich zurückhalten, etwas zu tun, in den Gestaltungsmodus zu kommen. Ich bin dann eher im Opfermodus, im Abwartenmodus und so weiter. Und wenn ich verstanden habe, dass das ein Muster ist, das ich selber produziere, dass ich eben verlierend lebe, und wir leben ja nicht immer alle verlierend, sondern vielleicht ist es einmal oder zwei, dann habe ich die Möglichkeit und ich habe die Macht, Rufzeichen, dass ich mein Mindset verwenden kann und dass ich diese Gegenkraft, die mir da entgegenkommt, wie bei einer Kampfsportart, diese Energie nutze und einfach umwandle. Und das schaffe ich mit meinen Gedanken. Mhm. Und dann werden sich meine Gefühle auch dementsprechend einstellen. Und das ist jetzt kein dahergesagter Esoterik-Slogan. Das ist Hardcore-Wissenschaft.
Das wollte ich gerade ansprechen. Kann da vielleicht auch Meditation helfen?
Ja, sehr dienlich, weil die Meditation, wenn sie, und egal welche sie praktizieren, hat immer als Fundament, dass wir haben ein riesen Gedankenkarussell. Bei den Frauen sagt man, es sind so 90.000 Gedanken ungefähr, die wir am Tag denken. Bei den Männern sind es 60.000. Ich denke mal, bei den Frauen sind es mehr als 90.000. Aber wir haben viele Gedanken am Tag. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, sind das so ganz oft wiederkehrende Schleifen, Gedankenschleifen. Und wir meistens fünf gleichzeitig. Und das, was die Meditation so wunderbar machen kann, ist, wenn man das gut lernt und wenn man es praktiziert und als kleine Routine vielleicht auch jeden Tag einübt, es muss jetzt auch keine 5 Stunden sein, da reichen 10 Minuten, ist diese Unterscheidung zwischen meinem Gedankenwulst, sage ich mal, in vielen Gedanken, die, wo ich das Gefühl habe, dass sich dauernd verselbstständigen, dass ich gar nicht mehr am Steuer sitze, sondern die Gedanken sitzen am Steuer und ich sitze auf der Rückbank. Mhm. Und dem Aspekt, das kann ich nicht her aufzeichnen, aber unter dem Aspekt, dass ich bewusst einen Fokus setzen kann. Und das wäre jetzt in dem Fall der kleine Punkt. Das heißt, ich habe Gedanken, Gedanken, Gedanken und ich habe einen bewusst gewählten Fokus, eine Konzentration oder ein Bewusstsein. Und mit dem Punkt kann ich mir aussuchen, was ich an dem Tag mehr beleuchten will, welche Gedanken ich auswähle, bei welchen Gedanken ich sage Stopp. Bei welchen Gedanken ich mir überlege, da bleibe ich jetzt mal da stehen oder sitzen, lass den Gedanken vielleicht vorbeiziehen, klinke mich nicht ein. Und das, was wir auch lernen bei der Meditation, ist, dass wir uns nicht mit den Gedanken identifizieren.
Aber Sie meinen jetzt gar nicht nur, glaube ich, die 10 Minuten Meditation, sondern das tatsächlich dann über den ganzen Tag, wenn die Gedanke dann auftaucht, Stopp sagen,
aber
oder?
In der Meditation lerne ich, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen den Gedanken, die sich dauernd zerdenken und denken und denken, und dem, dass ich bewusst den Fokus setzen kann. Weil ganz viele Kundinnen sagen, na, wie soll ich es machen? Der Gedanke denkt sich, da habe ich ja keinen Einfluss auf den Gedanken, der da kommt. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich habe es wird in der Wissenschaft unterschiedlich bezeichnet, aber ich lerne in der Meditation, wenn ich das öfter mache, dass ich einen Punkt setzen kann, ich kann das aussuchen, ich kann mich fokussieren, ich kann mich konzentrieren auf etwas. Das heißt, das passiert nicht einfach, sondern ich kann das bewusst wählen.
Ich lerne in der Meditation dann das, was mir im Alltag weiterhilft.
Genau.
Ich möchte jetzt noch ganz kurz auch der Vollständigkeit halber die Saboteure 7-9 ansprechen. Ja. Selbstzweifel, Absicherung und die weibliche Matrix. Diese weibliche Matrix, auf die möchte ich noch kurz eben eingehen. Was verstehen Sie da darunter? Wie prägt uns diese und wie vor allem können wir ihr entkommen, wenn wir das überhaupt können?
Ja, also ich habe vorher schon gesagt, so in dem Alter 8-10, 9-10 fangen wir dann so an zu werden, wie die Welt uns haben will. Und das ist diese weibliche Matrix. Also wie sollst du dich kleiden? Wie sollst du dich verhalten? Was darfst du tun? Was darfst du nicht tun? Das sind so aufoktroyierte Muster, gesellschaftliche Programmierungen. Und das wäre diese weibliche Matrix. Das heißt, du bist nur dann eine tolle Frau, wenn du gut im Dienen bist, gut im Behilflichsein, im Helfen bist und so weiter, in der Care, im Caring. Und das passiert über einen längeren Zeitraum. Also es passiert nicht nur in einem Monat, sondern über viele Jahre. Und das macht uns dann ein bisschen, wie soll ich sagen, wir sind ein bisschen so in diesem Gefängnis dieser Matrix drinnen. Vielen Frauen ist das nicht bewusst. Und ein Beispiel möchte ich ganz kurz skizzieren. Ich hatte einmal ein Beispiel, eine Kundin bei mir sitzen, die todunglücklich war. Sie war super erfolgreich. Die Ehe war super. Sie hatte 2 Kinder. Sie hatte einen tollen Job. Aber sie hat gesagt, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin todunglücklich innen drinnen. Und ich meine, da muss man dann nicht so weit schauen, das sind halt alles Erwartungen, die im Außen erfüllt wurden. Das heißt, so hast du dich zu verhalten, so bist du eine tolle Ehefrau, das ist dein Job, den du auswählen sollst als Frau. Und das, was ihr authentisches Ich haben wollte von ihr, sagen wir es mal vielleicht so ein bisschen übertragen, das hat sie nicht erfüllt. Und daher entsteht dieses Unglücksein. Da sind die Frauen nicht doof. Das passiert übrigens sehr vielen Frauen, die auch dann, wo die Kinder dann aus dem Gröbsten draußen sind und wo dann einfach 20 Jahre sehr auf wen anderen geschaut worden ist und die Frauen sehr zu kurz gekommen sind. Also dem mehr Kraft wieder zu geben. Und im Job erlebe ich es oft, weil Frauen auch ganz oft wie so Art Hologramme herumlaufen. Also sie immer am Sondieren sind, was wird wo gebraucht und selber halt dann nicht in ihrer Kraft und in ihrer ganzen, in ihrem ganzen Empowerment sind.
So nach dem Motto, was braucht denn ich?
Ja.
Ich finde das ganz, ganz spannend. Ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Aber da wäre so quasi der Schlüssel raus oder der Weg raus, dieses Besinnen auf, was will ich wirklich eben, auf dieses authentische Ich, oder? Das genau. Wäre dann das Umdrehen.
Und wenn mir schon bewusst ist, dass ich, dass diese Matrix programmiert ist, ja, über viele Mechanismen, die in der Gesellschaft oder im Umfeld stattfinden. Da kann ich bei mir selber aber auch hergehen und sagen, okay, die Matrix ist wie so ein Zahlencode drauf programmiert und ich habe es aber selber in der Hand, wem ich da mehr jetzt nachgehe. Ob ich jetzt mir überlege, irgendwann an einem Punkt im Leben, ja, was ist eigentlich das, was mich erfüllen und glücklich machen würde. Was ist das Projekt oder was auch immer. Es kann was Kleines sein, was vollkommen dem dient, wo ich mich wohlfühle drinnen oder so. Ja? Mhm. Und das nicht schon wieder einen Nutzen für wen anderen hat.
Das wollte ich eben gerade sagen. Ich glaube, wir sind auch darin einfach nicht gut, weil wir ja mit dem Programm zumindest nach außen hin nicht schlecht fahren. Wir erfüllen die Erwartungen anderer, ja? Die anderen profitieren ja davon.
Ja.
Nämlich egal, ob das die eigene Familie ist oder der Arbeitgeber, denen ist ja das ganz recht, dass wir in dieser Matrix gefangen sind. Und wenn wir jetzt uns vielleicht auf unser authentisches Ich besinnen, naja, dann wären wir ja vielleicht rebellisch oder dienen nicht mehr nur
ja,
den anderen.
Ja, wir würden mehr in den Gestaltungsmodus gehen und wir würden mehr vielleicht Dinge aufzeigen, die verändert werden müssten.
Mhm. Und es schließt sich auch wieder der Kreis, weil dieser eigentlich ein intakter Selbstwert ist dazu notwendig, nicht? Um dass ich überhaupt weiß, wer ich bin und das authentisch zu leben.
Also es gibt ein, wenn Sie jetzt noch nicht überzeugt sind, dass das wirklich ein Schlüssel für Sie alle ist, für die Hörerinnen jetzt, ja, ist, wir sind so oft müde und das kommt genau aus dem, dass wir zu wenig unser authentisches Selbst leben, weil wenn wir daraus schöpfen, ist es eine unerschöpfliche Energiequelle. Wenn wir aber immer nur im Außen herumdoktern und alle Erwartungen erfüllen und auch abhängig sind von der Anerkennung und vom Lob von anderen, dann wird es für uns ganz schwierig, weil wir immer hinterherhecheln, immer ist noch irgendwas nicht gemacht, irgendwo gibt es noch immer etwas, das liegen geblieben ist und wir kommen aus diesem Strudel nicht raus.
Sie haben mich jetzt, glaube ich, gefühlt 50 Mal nicken gesehen. Ja, ich erkenne mich da sehr, sehr wieder. Das tut fast ein bisschen weh, muss ich sagen.
Ja. Okay, das wird nicht.
Nein, es rüttelt ja auch auf und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es auch vielen Hörerinnen so geht und Hörern vielleicht auch. Letzte Frage dazu. Welcher der neuen Saboteure, meinen Sie denn, ist das Schlimmste und birgt vielleicht gleichzeitig die größte Chance zur Weiterentwicklung?
Ich, in diesen Kategorien denke ich jetzt nicht so der Schlimmste, aber ich glaube, der mir am meisten entgegengekommen ist bei vielen Frauen, ist Gedankenkarussell und Perfektionismus. Mhm. Und das bietet ganz viel Kraft, überhaupt das Gedankenkarussell, weil wenn wir da diese Idee gefunden haben, dass wir uns bewusster mit unseren Gedanken auseinandersetzen, haben wir ganz viel Einwirkkraft auf das, was wir fühlen am Tag. Ob wir dankbar und erfüllt ins Bett gehen am Abend oder ob wir mit dem Gedankenkarussell ins Bett gehen, das ist alles noch nicht erledigt und morgen wird auch wieder so ein schrecklicher Tag. Und Sie können sich dann vorstellen, mit welcher Energie wir schlafen.
Kann ich mir gut vorstellen. Eine allerletzte Frage, die mir noch so unter den Nägeln brennt. Machen Ihnen noch Saboteure zu schaffen?
Natürlich, ich wäre jetzt beim Nachhausefahren mit dem Rad, wäre ich mir überlegen, was hätte ich denn noch besser antworten können. Ja, das ist nichts. Das ist auch nichts, was Sie, mein Plädoyer ist nicht, drückt das weg und es muss sozusagen unter den Teppich gekehrt werden, sondern bedient euch in einer anderen Weise von diesen Saboteuren.
Ja, und wie machen Sie dann aus dieser Frage das Beste draus?
Ich habe einen Weg gefunden für mich, meinen perfektionistischen Saboteur, dann hänge ich immer so ein Bastrockerl um und dann darf der dreimal so ganz schöne Limbo-Dance machen. Und das ist für mich das Bild, dass ich ihn wieder loslassen kann, dass aber das nächste Mal wiederkommt, aber ich gebe ihm keine Energie und keine Kraft und mittlerweile kann ich ihn auch schon anlächeln, weil es schaut unglaublich
süß aus. Ich habe dieses Bild von mir und ich lächle jetzt mit Ihnen. Liebe Frau Stögerer, ich glaube, wir hätten noch sehr lange weiterreden können. Ich danke Ihnen ganz vielmals, dass wir mit Ihnen auf die kollektiven Muster schauen durften, die ein Gelingen verbauen und auf die kraftvollen Auswege und Methoden zur Umwandlung unserer hinderlichen Denkmuster. Vielen, vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen, sage ich danke fürs Zuhören. Danke, dass Sie diesen Podcast so gerne hören. Ich gönne mir jetzt nochmal eine Woche Urlaub in Griechenland mit meiner Familie. Wir hören uns wieder im August mit einem spannenden Gesundheitsthema. Ich sage Ihnen wie immer bis bald und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.